Radio SRF. International. Eine Sendung von Dorette Deutsch.
In der Kabuler Rush-Hour morgens um 19:30. Am Straßenrand Männer, die Asphalt ausbessern. Menschen im Auto, in Bussen, auf Pferdewagen. Wenige Frauen, meistens mit Kindern oder zu zweit, bahnen sich den Weg durch einen mühsamen Alltag. Alle paar hundert Meter Checkpoints der Polizei, am Straßenrand Pickups der Militärs. Im Kreisverkehr gestikulieren Polizisten mit Atemmasken. Die kubischen Lehmhäuser auf den Hügeln in der Kabuler Altstadt sind so weit entfernt, dass die Verwahrlosung erst auf den zweiten Blick zu erkennen ist. Manchmal leuchten blaue Fensterrahmen oder rote Teppiche hervor. Fenster sind mit Plastikplanen verklebt, Dächer mit schiefen Eisenstangen und Terrassen mit alten Holzbalken gestützt. Dazwischen, in den Seitenstraßen, Prachtbauten mit hohen Mauern. Wenn die 6-Millionen-Stadt am Morgen bereits in Staub und Abgasen versinkt, betreten die 1300 Schülerinnen und 40 Lehrerinnen das breite Tor des Jamhuriat-Wirtschaftsgymnasiums für Mädchen. Kama Kasai war früher Rektorin der Schule, später Mitarbeiterin in einem europäischen Projekt der Lehrerfortbildung und engagiert sich heute für die Ausbildung erwachsener Frauen.
Das Jamhuriat-Gymnasium ist die erste Wirtschaftsfachschule für Mädchen. Die Ministerien und viele neue Banken brauchen Fachfrauen. Und die Schülerinnen haben jetzt gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
13 Schulbusse holen die 10- bis 16-jährigen Mädchen auch aus weiter entfernten Vororten ab und bringen sie nach Unterrichtsende um 15 Uhr nach Hause zurück. Ein Rest Angst bleibt bei jeder Fahrt. Aber damit haben die Menschen schon lange leben gelernt. Erst beim Betreten der Schule legen die älteren Lehrerinnen die Burka ab, die sie außerhalb der Schultore immer noch wie einen schützenden Mantel tragen.
Die Mädchen sind hoch motiviert, lernen Englisch und Deutsch von der 4. Klasse an bis zur 12. Sie haben 5 Jahre lang Computerunterricht, was ihnen auf dem Arbeitsmarkt einen guten Vorsprung verschafft. Die Mädchen wissen selbst, dass sie einiges aufzuholen haben, und die meisten Familien unterstützen das. Wenn sie selbst eine Ausbildung haben, ist das ohnehin kein Problem.
Neben Englisch und Deutsch werden die beiden Landessprachen Dari und Pashto, Geschichte, Geografie, Mathematik, Biologie, Sport und Religion unterrichtet. Wer durch die mit neuen Computern ausgestatteten Schulräume geht, merkt schnell, dass es sich um ein Ausnahmeprojekt handelt. Spenden des Freiburger Förderverein Amani Oberrealschule unterstützen sowohl einen regelmäßigen Schülerinnenaustausch als auch Schulbusse und Mittagessen. Zwischen Deutschland und Afghanistan gibt es bereits seit den 20er Jahren intensiven wirtschaftlichen und kulturellen Austausch. Die Jamhuriat-Schule oder die Amani-Oberrealschule genießen besonderes Prestige. Viele Initiativen aus Deutschland unterstützten das Land in der größten Not seit dem Beginn des 30-jährigen Bürgerkrieges und in der Taliban-Zeit. Das ist bis heute so geblieben, unabhängig vom militärischen Einsatz, der immer umstrittener wird. Freba Muradi, Studentin und Moderatorin bei einem privaten Radiosender, hat das Jamhuriat-Gymnasium besucht. Sie weiß, dass sie sich dadurch Chancen eröffnet hat, von denen die meisten afghanischen Frauen bislang nur träumen können.
Mein Wunsch war es, nach der Jamhuriat-Schule an der staatlichen Kabul-Universität zu studieren. Aber die Aufnahmebedingungen wurden in den letzten Jahren sehr hoch angesetzt, um die Bewerber auszusortieren. Am Anfang war ich sehr enttäuscht, aber für den großen Andrang reichen die kostenlosen staatlichen Universitäten einfach nicht aus. Jetzt studiere ich und arbeite gleichzeitig. Zweimal in der Woche moderiere ich am Nachmittag eine Rundfunksendung für Jugendliche. Zum Glück habe ich schließlich einen Studienplatz an der privaten Dunja-Universität gefunden und studiere, wie mein älterer Bruder auch, Business Management. Die Universität hat einen sehr guten Ruf. Hier studieren viele Frauen aus angesehenen Familien. عمومی بود از مکاتب عمومی بود که ما اصلا دسترسی نداشتیم و در دوران لیسه ما او را نخوانده بودیم.
Wie viele moderne junge Frauen geht Frieba gut gekleidet und mit eleganten hohen Schuhen durch den Staub der 6-Millionen-Stadt. Begleitet wird sie von ihrem Bruder. Auch in Kabul ist es immer noch nicht üblich, dass sich junge Frauen allein durch die Stadt bewegen. In ihrer Sendung erfüllt die Studentin die Musikwünsche der jugendlichen Hörer.
Die Frauen und Mädchen selbst wollen zwar in die Schule gehen, aber auf dem Land ist es immer noch so, dass die Väter, Ehemänner und Brüder für sie entscheiden und das einfach nicht akzeptieren. Wenn Frauen für sich selbst entscheiden könnten, wäre das alles kein Problem. Aber Frauen haben in Afghanistan immer noch keine Rechte.
Afghanistan ist mit seinen 28 Millionen Einwohnern ein Land mit junger Bevölkerung. Die Hälfte der Afghaninnen und Afghanen ist unter 30 Jahre alt. Zwar wurden in den letzten 10 Jahren 12.000 Schulen gebaut, doch die reichen für die schnell wachsende Bevölkerung kaum aus. Auf dem Land gehen gerade einmal 40% der Mädchen in die Schule. Genaue Zahlen aus den Provinzen gibt es kaum. Zur politischen Instabilität kommt die oft mangelnde Ausbildung und die schlechte Bezahlung von Lehrern, die als Grundgehalt knapp 5.000 Afghani, also etwa 100 Euro im Monat verdienen. Ein Fahrer oder Hausmeister in einem wohlhabenden Kabuler Privathaushalt verdient leicht 7.000 Afghani. Doch um Frieden im Land zu schaffen, muss vor allem in Bildung investiert werden. Tom Königs ist heute Vorsitzender des Menschenrechtsausschusses der Bundesregierung und leitete in den Jahren 2006 und 2007 die zivile UNO-Mission in Kabul.
Der ganze Afghanistan-Einsatz, die ganze Diskussion ist viel zu stark auf dem Militärischen geführt worden. Auch die Kontroversen. Man hätte sich viel stärker überlegen müssen, was können wir den Afghanen bieten und was nicht. Und was wollen die Afghanen von uns? Offensichtlich haben wir es ja nicht leisten können, obwohl wir das glaubten, dort eine dauerhafte Sicherheitsarchitektur aufzubauen. Uns wurde aber schon auch aus der Tradition klargemacht, dass zum Beispiel die deutschen Schulen in Kabul ein ganz hohes Prestige hatten und diejenigen, die dort waren, auch Deutschland immer sehr gemocht haben, mit Deutschland verbunden geblieben sind. Daran hätte man anknüpfen können oder auch an dem Goethe-Institut und sich dann sagen, was können wir von den Anforderungen, die an uns gestellt werden, leisten? Jetzt natürlich auf kurze Zeit, da was aus dem Boden zu stampfen, ist äußerst schwierig. Aber in 10 Jahren können viele Lehrkräfte auch die Sprache dort lernen, das ist ja nicht so schwierig, könnte man einen Austausch machen, der in vielen Bereichen dann wirklich lebendig ist und dann auch uns belebt. Und das vermisse ich ein bisschen, vermisse ich bis zum heutigen Tage. Der Deutsche Akademische Austauschdienst hat vergleichsweise vielleicht 1% der zivilen Mittel bekommen. Ich frage mich, warum nicht 10? Das ist natürlich oft nicht so spektakulär. Es ist aber nötig und es ist das, was die Afghanen von uns wollen.
Der Blick des Westens auf Afghanistan reicht meist nur bis zu den Verboten der Taliban-Zeit, als Bildung radikalen religiösen Prinzipien unterworfen und Frauen jede Ausbildung verwehrt war. Doch auch davor war Bildung ein Privileg der städtischen Mittelschicht. Bis Ende des 19. Jahrhunderts hatte es in dem absolutistisch regierten Feudalstaat ausschließlich Haus- und Moscheeschulen gegeben. In der Regel mussten die Eltern den Mullah oder Dorflehrer für den Unterricht bezahlen. Mädchen durften zwar lernen, doch nur zu Hause, hinter den Lehmmauern. Imam Sidi Ghulam Fadai stammt aus Jalalabad und lebt heute in Deutschland. Durch seine regelmäßigen Reisen ins Land ist er ein Mittler zwischen den Kulturen.
Die Leute sind so in eine Moschee gegangen mit einem Gelehrten und die haben die Leute auch das Lesen und Schreiben gebracht, ja, wie so hier im Mittelalter. Und deshalb prägt ja die ganze religiöse Bildung auch die allgemeine Bildung dort, ja. Zum Beispiel, wir haben Leute, Gelehrten, die sind vielleicht ja in normale Moscheen gegangen und dann haben eben seine Lehrer ausgesucht, zum Beispiel Medizin oder Rechtswissenschaft und so weiter. Das war auch die Monopol von damals von Gelehrten.
1946 wurde in Kabul die erste Universität Afghanistans gegründet. Davor haben wohlhabende junge Afghanen in Indien, Pakistan und Ägypten studiert. 1957 wurde zum ersten Mal und nur vorübergehend der Schleierzwang für Frauen aufgehoben. Erst 1964 wurde schließlich die allgemeine Schulpflicht eingeführt, die in abgelegenen Gebirgstälern oder am Rand der südlichen Halbwüsten gar nicht umgesetzt werden konnte, weil es dort nie Schulen gab. Reinhard Eros ist mit seiner Kinderhilfe Afghanistan im unruhigen Osten aktiv. Dort ist es so gefährlich, dass sich kaum jemand in dieses Gebiet traut.
Was Schulen angeht, insbesondere was Mädchenschulen angeht, ist eines der Hindernisse natürlich immer Stimmen der Religiösen zu. Also religiös ist jetzt bei uns die Umschreibung von Taliban. Also wir sind ja mitten im Taliban-Gebiet, wo wir arbeiten. Wir sind im Osten, wo die Taliban zu Hause sind. Dort ist die Grundvoraussetzung, dass ich überhaupt mit dem Bürgermeister weiterspreche, hast du das mit den Religiösen diskutiert und stimmen die zu? Wenn die zugestimmt haben, dann ist quasi unsere Sicherheit da.
Auf dem Land funktioniert das Leben immer noch nach den archaischen Regeln der Vergangenheit.
Das ist ein Riesenproblem und das ist dann noch größeres Problem für Mädchen, die gar nicht aus dem Haus rausgehen dürfen und schon mal gar nicht aus dem Dorf. Übrigens nicht nur in den von den Taliban beherrschten Gebieten, sondern leider auch zum Beispiel im Panjshir-Tal, die waren nie besetzt. Die sind aber sehr, sehr konservativ und wollen nicht, dass ihre Kinder und schon mal gar nicht ihre Töchter unterrichtet werden von jemand, der nicht aus dem Panjshir-Tal kam. Ich habe dann den Stammesoberen, mit denen ich gesprochen habe, sehr direkt gefragt, ja, hast du denn deine Tochter auf die Lehrerakademie geschickt? Denn sonst wird doch nie eine Panjshir-Tal-Lehrerin ausgebildet. Ja, sagte, das Lehrerseminar ist aber in Kabul und da will ich sie nicht hinschicken. Wer eigentlich die rückschrittlichsten und wer die fortschrittlichsten Kräfte sind, das muss ich jeweils wieder neu definieren. Das ist nicht immer so, dass die, die wir feiern, diejenigen sind, die da am meisten machen. Es ist ja in ganz Afghanistan nach wie vor eine Auseinandersetzung zwischen sehr fundamentalistischen, sehr reaktionären Kräften auf der einen Seite und sehr liberalen, sehr fortschrittlichen und säkularen auf der anderen.
Der Kontrast zwischen Stadt und Land ist ein schwieriges Erbe der Vergangenheit, der Afghanistan schon immer geprägt hat. In den 34 Provinzen und 370 Distrikten leben über 200 Ethnien. Die mehrheitlichen Pashtunen sind stark in traditionellen Clans organisiert. Tadschiken, Hazara, Usbeken und Turkmenen stellen ebenfalls große Bevölkerungsgruppen. Zwar ist Dari, dem persischen Verwandt, die Amtssprache. Von den Pashtunen wird allerdings das schwierigere Pashtu gesprochen, das als zweite Sprache an den Schulen gelehrt wird. Bibi Gul Yusufzai ist Supervisorin und Lehrerin in einem Projekt für ländliche Entwicklung im Gebiet von Desabts, übersetzt Grünes Tal, das trotz des idyllischen Namens häufig wegen Überfällen und Gewalt in die Medien kam.
Ich arbeite in der Akime Zanuhi Stiftung, wo wir Weiterbildungskurse für Frauen in der Provinz, 35 Kilometer von Kabul entfernt, organisieren. Wir unterrichten Frauen im Lesen, Schreiben, Nähen und Tierhaltung, also in allem, was man hier zum Leben braucht. Durch die Arbeit in den Dörfern haben wir verstanden, dass es mindestens noch ein oder zwei Generationen dauern wird, bis sich hier etwas ändert. Auf dem Land sind es die Familien gar nicht gewohnt, an einem Programm teilzunehmen,
Gerade Projekte für Frauen kommen häufig nicht voran, weil sie gegen die gesellschaftlichen Regeln verstoßen. Und nur wenige schaffen es, ohne Unterstützung der Angehörigen aus eigener Kraft weiterzumachen.
Wenn es eine Schule und Unterricht gibt, besuchen Mädchen und Jungen auf dem Land gerade einmal 2 Jahre die Grundschule, häufig ohne weitere Perspektive. Dr. Reinhard Erös.
Sicherheit entsteht in Afghanistan nicht durch Soldaten primär oder durch noch mehr Soldaten, sondern entsteht durch funktionierendes ziviles Leben. Das sorgt für Sicherheit. Wenn der junge Mann mit 16, 17 was gelernt hat, einen Job auch hat, mit dem er seine Familie ernähren kann, dann wird der doch einen Teufel tun und das aufs Spiel setzen, um entweder als religiös verrückter Taleb zu kämpfen oder sich gar in die Luft zu sprengen. Da wird der seine Familie, und die Afghanen sind eine familieorientierte Gesellschaft, dann wird er sich darum kümmern. Aber ich muss ihm die Chance geben, dass er das physisch kann. Wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit, zumindest bei uns auf dem Land im Osten, von 80%.
Gerade am Bildungssystem lässt sich die politische und gesellschaftliche Entwicklung Afghanistans ablesen.
Also ich glaube, wir haben schon von Anfang an gesehen, dass der Bildungsbereich ein wichtiger ist. Wir haben aber nicht genug Energie darauf verwendet und vor allem uns nicht langfristig Gedanken gemacht. Um ein Bildungssystem, das praktisch am Boden liegt, wieder aufzubauen, dazu gehört sehr viel mehr als Schulen zu bauen. Dazu gehört eine ganze Atmosphäre des Lernens auf den verschiedensten Stufen zu schaffen und auch die Möglichkeiten. Wir haben da am Anfang sehr stark quantitativ gedacht und gesagt, ja, die Mädchen müssen in die Schule gehen. Quantitativ ist auch vor allem im Grundschulbereich relativ viel erreicht worden. Aber zum Beispiel im Hochschulbereich sind wir eigentlich noch ganz am Anfang. Und da hätten wir meines Erachtens mehr tun können. Das würde gewisse Bildungsideale, die wir hier haben, zum Beispiel Toleranz und Liberalität, voranbringen. Etwas, was ja in vielen der Schulen in vielen Ländern zu kurz kommt. Dass mit der Bildung auch die Vorstellung von Liberalität und Toleranz und Menschenrechten transportiert wird.
Überall da, wo Frauen in den wirtschaftlichen Prozess mit einbezogen sind, nehmen fundamentalistische Tendenzen ab. Das haben internationale Untersuchungen bewiesen. Die Kinderhilfe Afghanistan hat neben über 20 Schulen auch eine Universität für Frauen gegründet, an der sogar Umwelttechnik unterrichtet wird.
Bildung ist für alles die Voraussetzung. Aber wenn sie halt nicht da ist, dann wirkt sich sehr schnell aus. Und in einem Land mit der Demografie Afghanistans mit fast 8 Kindern pro Familie, da kann man sich ja vorstellen, was das bedeutet, wenn dort Kinder nicht mal lesen und schreiben können, später auch keinen, auch nur halbwegs qualifizierten Beruf erlernen können und auch später keinen Beruf haben. Also Bildung ist nicht alles, aber ohne Bildung ist alles andere nichts.
Ein besonderes Problem stellt die Gruppe von jungen Frauen zwischen 16 und 30 Jahren dar. Durch die Wirren des 30-jährigen Bürgerkriegs hatten sie nie die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen. Eine ganze Generation von Frauen ist und bleibt von jeglicher Beteiligung am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Diplompädagogin Kama Kasai hat immer wieder erlebt, wie viele junge Frauen krank geworden sind, weil sie keine Perspektive hatten.
Durch Unterstützung eines Freundeskreises in Deutschland können in meinem Projekt junge Frauen lesen und schreiben lernen und sich durch Näharbeiten einen kleinen Verdienst sichern. Ich kenne viele Mädchen in der Stadt und auf dem Land, die psychisch krank sind, denn sie sind klug und intelligent genug, um zu verstehen, was für ein Leben sie führen. Sie brauchen einen Weg aus der Hoffnungslosigkeit. Ohne Hilfe von außen sind sie eine verlorene Generation.
Eine verlorene Generation. Das betrifft einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung. Der Mangel an Ausbildungsmöglichkeiten und die fehlende Infrastruktur hält das Land im eisernen Griff der Rückständigkeit. Doch Neugier und Bildungshunger der jungen Generation sind enorm. Bibi Gul Yusufzai.
Das tägliche Leben in Kabul ist sehr teuer geworden. Auch Ausbildung kostet viel Geld. Aber immerhin gibt es in der Hauptstadt Schulen und Arbeit. Das größte Problem ist aber, in der Stadt überhaupt einen Arbeitsplatz zu finden, weil es so etwas wie einen normalen Arbeitsmarkt gar nicht gibt. Aus allen Provinzen kommen die Menschen nach Kabul. Viele Jugendliche sind ohne Arbeit. Es gibt keinen wirklichen Fortschritt, alles tritt auf der Stelle. Ich denke, dass das vor allem mit dem Mangel an Ausbildung und Arbeit zusammenhängt.
Zwar sind in den größeren Städten viele private Universitäten geschaffen, doch die reichen für den großen Andrang und den Nachholbedarf junger Afghaninnen und Afghanen kaum aus. Tom Königs.
Es gibt dort 100.000 Studienplätze, 8 Millionen Schülerinnen und Schüler, also das ist ein großes Missverhältnis. Und die Studienplätze sind auch äußerst bescheiden, mit wenig Angebot und wahrscheinlich auch letzten Endes keiner sehr hohen Qualität der Absolventen. Die müssen sich aber in der Region zumindest dann behaupten, denn nicht jeder wird eine Perspektive in Afghanistan haben. Da wird man mobil sein. Das, was die Afghanen in ganz hohem Maße haben, ist ein Bildungswillen. Das sieht man auch bei den Flüchtlingen hier. Aber in Afghanistan selbst ist Bildung sehr hoch angesehen, im Moment, wo man aus dem Dorf rauskommt. Im Dorf ist es nicht immer so. Afghanistan hat ja auch immer darunter gelitten, dass die Besten abgewandert sind. Das ist ein Aderlass, den die dritte Welt ja ständig zu verkraften hat.
Bis zu 300 Euro im Monat kostet ein Studienplatz an einer privaten Universität. Wer im Moloch Kabul an den vielen immer noch zerstörten Häusern vorbeifährt, kann sich kaum vorstellen, wer das bezahlen kann.
Es gibt private Universitäten, 40 an der Zahl, die schaffen aber dann eine Struktur, die auch nicht so etwas wie eine Zivilgesellschaft fördert, sondern die fördert die, die Geld haben. Das öffentliche Bildungssystem hat ja den besonderen Wert, dass die Begabtesten gefördert werden. 100.000 Studenten, 100.000 Studienplätze ist für ein Land wie Afghanistan viel zu wenig. Da ist mehr möglich und auch mehr nötig.
Es wird früh dunkel am Abend in Kabul und die Nacht hat sich bereits über die Stadt gelegt, wenn vor dem Abendessen der Gebetsruf aus den Moscheen ertönt. Zwischen 17 und 19 Uhr gibt es fast täglich keinen Strom. In den abgelegenen Provinzen gibt es ihn bis heute nicht. Häufig herrscht Wassermangel. Als der Strom wieder da ist, läuft im Fernsehen eine afghanische Version von »Wer rettet die Million?« und eine populäre türkische Familienserie, die moderne berufstätige Frauen zeigt. Nackte Oberarme oder Dekolletés sind mit grauen Quadraten verhüllt. Nicht nur in Kabul, sondern auch in den Provinzen findet sich ein Handyladen neben dem anderen. Neue Medien eröffnen den Blick auf eine andere Welt, beobachtet Diplompädagogin Kamal Karzai. Sie engagiert sich heute für das Projekt Yalda, das erwachsenen Frauen hilft.
Es ist interessant, dass sogar auf dem Land viele Mädchen inzwischen ein Handy haben und so wenigstens die Zahlen von 1 bis 10 lernen, auch wenn sie nicht schreiben können. Viele haben Verwandte aus Europa, die den Austausch fördern. Neulich habe ich einem 16-jährigen Mädchen, das nicht lesen konnte, ein Handy geschenkt. »Wie verstehst du denn, dass ich am Telefon bin?«, habe ich sie gefragt. Und sie hat geantwortet, »Statt deines Namens habe ich eine Blume gespeichert. Und wenn die erscheint, weiß ich, dass du es bist.« Diese jungen Mädchen sind aufgewacht. Und mit etwas mehr Bildung hätten sie wirkliche Chancen, ihr Leben zu verändern.
In diesen Gesellschaften ist nichts genug. Und die Frauen werden auch noch lange und leider auch noch Generationen benachteiligt bleiben. Trotzdem ist einiges versucht worden. Und vor allem in den urbanen Zentren gehen auch die Mädchen zur Schule. Auf der anderen Seite haben die Frauen, die die Chance ergriffen haben und sich zum Beispiel ins Parlament haben wählen lassen, immerhin 30% sind qua Verfassung, ist die Frauenquote im Parlament. Es ist etwa so hoch wie im Bundestag. Die Frauen haben diese Chance genutzt. Und es gibt auch in den Frauenorganisationen oder in den Menschenrechtsorganisationen unglaublich starke Frauen. Also es ist durchaus die Hoffnung, dass sich von da aus etwas entwickelt. Nur wird man nicht erwarten können, dass das innerhalb von einer Generation geht.
Nach 30 Jahren Bürgerkrieg und über 10 Jahren seit dem Fall des Taliban-Regimes ist Afghanistan immer noch ein Land voller Gegensätze. 30% der jungen Afghanen wollen das Land am liebsten verlassen.
Für die engagierte Lehrerin Bibi Gul wäre das keine Alternative.
Ich weiß nicht, ob mein Wunsch jemals in Erfüllung gehen wird, aber am meisten wünsche ich mir Gleichheit für alle Afghanen. Es ist viel Kapital nach Afghanistan geflossen. Es gibt Geld im Land, aber es ist ungleich verteilt. Es gibt Menschen, die so arm sind, dass ihnen das Lebensnotwendige fehlt, und andere sind so reich, dass sie nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Dabei ist Afghanistan reich an Gas und Bodenschätzen, aber die sind in fremder Hand. Und wir müssen unsere Kinder auf die Straße schicken, um Holz zu sammeln. Meine Kinder besuchen alle die Universität. Und ich wünsche mir, dass sie hier bleiben und nicht ins Ausland gehen. Ich wünsche mir, dass sie für den Aufbau unseres Landes arbeiten werden.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.